Wir sind in unserer Gottesdienstreihe, die heißt No Offense. Und sie kommt daher, dass wir uns als Menschen relativ leicht angegriffen fühlen. Durch ganz viele verschiedene oder auch manchmal ganz wenige Dinge, die wir erleben und die uns geschehen. Und ich muss euch bekennen, ich habe so, als ich mich mit der Reihe beschäftigt habe, mit den Bibelstellen beschäftigt habe, gedacht, okay, ich predige durch die Reihe durch. Und mir ist aber aufgefallen, hey Daniel, es ist so schnell, dass du offended bist. Und vielleicht geht euch das auch so, dass man merkt, hey, man fühlt sich so leicht angegriffen. Und manchmal trifft das tief ins Herz, manchmal weniger tief, aber dieses Anstoßnehmen, das ist so wie eine Art Stronghold, das sich ganz schnell verfestigen kann in unserem Leben. Und wir merken, okay, es ich auch. Und wir haben einige Punkte gesagt an den letzten Sonntagen, die sind auf der nächsten Folie zu sehen. Nämlich, um das nochmal zusammenzufassen, Offense, also dieses angegriffen fühlen, das ist eine Falle des Feindes. Er stellt diese Falle, um dich von deiner Berufung abzuhalten. Wenn du in diesem Gefühl lebst, ich bin aber jetzt angegriffen und fühle mich angegriffen und fühle mich wie auch immer, dann hält dich das ab, deine Berufung zu leben. Dann hat der Feind dich an der Stelle, wo du selber nicht raus kannst, wo du dich nicht entfalten kannst. Und deswegen ist der Untertitel unserer Predigtreihe auch raus aus diesem inneren Gefängnis. Und der nächste Part war, kein Mensch oder keine Macht kann dich von Gottes Liebe trennen oder kann dich aus Gottes Willen herausbringen. Das kannst nur du selber, wenn du dich querstellst oder wenn du das nicht möchtest. Das ist dieser Trost. Kein Mensch oder keine Macht kann dich von Gottes Liebe trennen oder aus Gottes Willen herausbringen. Und bei der letzten Predigt sind wir darauf eingegangen, vom Fluchen zum Segnen. Wenn ich Menschen in meinem Herz, in meinen Gedanken Böses wünsche, wenn ich schlecht über sie denke, negativ über sie denke, dann ist es was völlig anderes, was Gott möchte. Gott möchte nicht einfach, dass wir frei werden, dass wir loslassen, sondern sein Anliegen für uns ist, dass wir sogar noch einen Schritt weitergehen, nämlich dass es vom Fluchen zu einem Segnen kommt, also einen Schritt weiter zu gehen. Heute gehen wir auf einen Aspekt dieses Themas ein, der die Tatsache berücksichtigt, dass eine Gemeinde der perfekte Ort ist, wo man sich angegriffen fühlt. Vielleicht kennt ihr das. Der hat das gesagt, der hat das gesagt, die hat das gemacht, die hat mir die Hand nicht geschüttelt, die hat mich komisch gegrüßt oder gar nicht gegrüßt oder wie auch immer. Und die Gemeinde ist der perfekte Ort, wo man denkt, oh, was ist das denn jetzt wieder? Man fühlt sich angegriffen, man fühlt sich verletzt oder auch nur nicht, dass es nicht greifbar ist. Was ist jetzt los? Und dann geht man auf Rückzug oder wie auch immer. Und Gemeinde ist von einem perfekten Gott gegründet, wird aber von gebrochenen Menschen geleitet und gestaltet. Und es hilft auch nicht, dass die Welt, in der wir leben, die Welt, in der wir unterwegs sind, so eine Welt ist, wo wir wählen, wo wir eine Angebotsvielfalt haben und wo wir so ein Konsumentendenken haben. Bestes Beispiel. Ich liebe es, in Märkten einzukaufen, wo die Angebotsvielfalt einigermaßen begrenzt ist. Ich fühle mich total überfordert, wenn ich zwischen 32 Sorten Reis wählen soll. Das ist einfach zu viel für mich. Und gleichzeitig ertappe ich mich aber dabei, dass ich ganz schnell von der einen Sorte zur anderen wechsle. Das heißt, wenn es die eine nicht gibt, was ja momentan vorkommen kann, dann wechsle ich zur nächsten Sorte. Oder wenn es die eine Sorte Nudeln, Pasta nicht gibt, dann gibt es eben die andere oder die nächste. Und dann funktioniert es natürlich auch. Man sieht da eine Werbung, man probiert da was aus. Und wir wählen einfach aus. Wir leben in einer Welt der Möglichkeiten. Wir wechseln die Marken, die Sorten, manchmal sogar ohne darüber nachzudenken. Und der Einfluss dieser Konsumgesellschaft ist an sich ein positiver. Auch auf Gemeinde, weil es uns hilft, das Evangelium, unsere Botschaft so zu präsentieren und so weiterzugeben, dass es ankommt, um unsere Generation eben zu erreichen. Aber auf der anderen Seite hat er auch unsere Haltung und unsere Wahrnehmung beeinflusst. Wenn wir nämlich anfangen, uns selbst als Verbraucher oder Konsumenten zu sehen, dann kann das Evangelium, die Botschaft Gottes, was die Kraft hat, unser Leben zu verändern, nur noch an der Oberfläche wirken. Weil wir selber wählen, was denn an uns ran kann. Weil wir selber auswählen, okay, von dem ein bisschen, aber die volle Wucht des Evangeliums, die befreiende Wirkung des Evangeliums, das kann passieren, dass wir in diesem Wählen sie außen vor lassen. Und wenn wir Evangelium auf ein Produkt reduzieren, dann kann es schnell sein, dass wir die Wirkung beschränken, nur auf einige Bereiche unseres Lebens. Und ich habe schon gesagt, dass Gemeinde so der, ein perfekter Ort ist, wie viele andere Orte, wo Menschen zusammenkommen. Arbeitsstätten sind es genauso, Schulen genauso, wo Menschen sich angegriffen und offended fühlen. Und das führt dazu, verbunden mit der Konsumentenhaltung, dass man ganz schnell sagt, okay, sobald hier jemand etwas Falsches sagt, sobald mir jemand dumm kommt oder wie auch immer, dann bin ich weg, dann wechsle ich, dann suche ich mir was Neues und so weiter. Und so gibt es eine Menge von Menschen, die ich mal bezeichne als Gemeindetouristen, die von einer Gemeinde zu anderen wandern und hoffen, dass sie irgendwann die Gemeinde finden, wo alles perfekt ist, wo die Leitung wunderbar ist, wo es keine Konflikte gibt, wo alles wunderbar im Einklang miteinander zu sein scheint, zumindest auf den ersten Blick. Und irgendwann sage ich ja zu der Gemeinde und hoffe, dass es auch so bleibt, wie ich mir es ausgedacht habe oder wie mein Eindruck gewesen ist. Ausgehend von vielem, was wir aber in unserer Gesellschaft erleben, mit Missbrauchsskandalen in Kirchen, in Gemeinden, mit Leitung, die nicht funktioniert, kann man sagen, hey, das ist auch nicht alles so Gold, was glänzt. Und das ist in jeder Gemeinde so, dass es so Dinge gibt, die nicht funktionieren. Das ist die Tatsache. Das ist die Tatsache und die Auswirkung einer gefallenen Schöpfung. Und in diesem Ganzen, auf diesem Hintergrund möchte ich heute in dieser Predigtreihe zwei Punkte zum Ausdruck bringen. Die Frage ist, was machen wir denn dann? Wie gehen wir denn damit um, wenn Gemeinde nicht perfekt ist, wenn Gemeinde ein Ort ist, wo ich selbst merke, ich fühle mich offended? Was tun wir dann? Kippen wir das Kind mit dem Bade aus und sagen, okay, wenn Kirche, wenn Gemeinde so ist, dann will ich nichts damit zu tun haben. Dann sage ich Tschüss und dann werde ich zu einem Gemeindetourist oder zu einem Churchhopper, der einfach nur so von einem Event zum anderen springt und dann guckt, okay, da gehe ich ein bisschen ans Kirchenbuffet ran und da hole ich mir noch einen Snack ab und dort noch was, so wie es mir selbst beliebt. Ist das eine Lösung oder ist das keine Lösung? Wie gehen wir damit um? Ich möchte einen Bibeltext lesen, insgesamt werden es drei heute. Ich möchte diesen Bibeltext lesen aus 1. Samuel 1. Ganz kurz zum Hintergrund. 1. Samuel. Das Buch vor Samuel im Alten Testament ist das Buch der Richter. Und das Richterbuch endet mit folgenden Worten. Und ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. So ein bisschen wie unsere heutige Gesellschaft. So ein jeder tut, Freiheit und Toleranz, super, super, super groß geschrieben und übertrieben ausgelegt. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Die Richterzeit war wirklich eine chaotische Zeit. Und Gott hat immer wieder so einen Richter aufstehen lassen, das ist so derjenige, der im Land Stabilität und Sicherheit bietet, Orientierung gibt, was Gott möchte und wo es lang geht. Und immer wenn so ein Richter erstarkt ist, Gott ihn gesegnet hat, ist das Volk aufgeblüht und es gab Sicherheit und Frieden. Und dann gab es aber auch wieder die Zeit, wenn kein Richter da gewesen ist, keine von Gott eingesetzte Person, dann ging es wieder den Berg Bach runter und es war Unsicherheit im Land, es war wirtschaftliche Instabilität da. Und dann gab es immer diese Wellenbewegungen. Es gab keinen König, es war die Zeit vor den Königen. Der erste König, der kam erst später, war der König Saul, den das Volk sich lange herbeigewünscht hat. Die Priester spielten hier eine starke Rolle. Aber selbst dort gab es Chaos. Der Priester zu dieser Zeit, am Anfang des ersten Buchs Samuel, hieß Eli. Eli war von Generationen her schon in der Priesterfamilie gewesen. Und seine beiden Söhne waren nicht wirklich die Söhne, wo man sagt, jo, da kann ich das Erbe weitergeben und da läuft das auch nach mir, wenn ich irgendwann mal alt geworden bin. Die haben nämlich Folgendes gemacht. Sie haben den Tempeldienst ausgenutzt zu ihren Gunsten. Sie schliefen mit den Frauen, die zum Tempel gekommen sind, um zu beten. Sie haben die Opfergaben für sich genommen. Ein Teil des Fleisches, ein Teil der Opfergaben stand den Priestern zu, das war ihr Unterhalt. Aber was sie gemacht haben, ist Folgendes. Wenn ein Opfer dargebracht wurde, kamen sie mit so einer dreizinkigen Gabel und haben die in den Pott reingestochen. Tschak, und alles, was nicht ausgewichen ist, gehörte ihnen. So hat Gott sich das nie vorgestellt. Das war Missbrauch, das war Manipulation, was sie gemacht haben. Und das ist so das Umfeld, selbst in einer Kirche, das war das Umfeld am Heiligtum Gottes, wo eigentlich ganz anderes sein sollte. Und jetzt passiert Folgendes, in diesem Umfeld rein kommt auch eine Familie zum Heiligtum und betet. Davon war die eine Frau Hanna. Hanna war jahrelang kinderlos und sie betet. Sie betete auf diese Weise lange vor Jahwe am Heiligtum. Und Eli, besagter Priester, beobachtete sie. Er sah, wie sich ihre Lippen bewegten, konnte aber nichts hören, weil sie still für sich betete. Alles gut. Darum hielt er sie für betrunken und fuhr sie an. Wie lange willst du dich hier als Betrunkener aufführen? Sieh zu, dass du deinen Rausch los wirst. Und wirft sie sozusagen aus dem Tempel raus. Stell dir das vor, seine Frau, die ist gebrochen vor Gott. Gott hat lange Zeit ihre Gebete nicht erhört. Und dann kommt dieser Priester mit diesem Hintergrund, mit dieser Geschichte, wo alle Welt weiß, hey, guck mal deine Söhne an, guck mal dieses Theater, was im Tempel an, und versucht sie, die mit aufrichtigem, reinem Herzen vor Gott ist, aus dem Tempel rauszuwerfen. Stell dich vor, was in ihr vorgegangen ist. Wenn das heute passieren würde, das wäre ein Skandal. Und zwar damals schon nah an einem Skandal dran. In einer Schamkultur ist die Ehre alles. Und wenn jemand in der Öffentlichkeit verunehrt wird, wenn die Ehre abhanden kommt, wenn jemand in der Öffentlichkeit bloßgestellt wird, und das wird sie wird bloßgestellt, sie wird als Betrunkene beschimpft, mitten im Heiligtum, das heißt, sie hätte sich im Gottesdienst besoffen oder was auch immer. Da ist die Ehre hinüber. Und es war kurz davor, dass das Ganze explodiert hier. Also, was hier passiert, das ist ein handfester Skandal. Und Hannah hatte allen Grund der Welt, sich gekränkt, sich verletzt und angegriffen zu fühlen. Allen Grund der Welt. Es gibt kaum was Schlimmeres, was hier hätte passieren sollen. Und jetzt lesen wir auf der nächsten Folie ihre Reaktion. Sie bleibt relativ nüchtern und sachlich. Nein, mein Herr, erwiderte Hannah. Ich bin nicht betrunken, ich bin nur eine unglückliche Frau und habe Jahwe mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von deiner Dienerin. Denn aus großem Kummer und vor lauter Verzweiflung habe ich so laut gebetet. Und dann bekommt so lange, danke, danke, danke. Genau. Und der Priester bekommt noch die Kurve. Eli bekommt die Kurve, das lesen wir im nächsten Satz. Da erwiderte Eli, geh in Frieden. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Wie geht jemand nach einem Event, wo er sich so darauf gefreut hat, nach Hause? Hat mit Gott einen Bund gemacht und wird so von den Menschen Gottes behandelt. Hannah geht nach Hause, Gott erhört ihr Gebet, sie wird tatsächlich schwanger. Und was lesen wir dann später? Das steht jetzt nicht auf der Folie, sondern das lese ich euch als 1. Samuel 3 ab Vers 1 vor. Sie hat ein Bündnis vorher mit Gott geschlossen und hat gesagt, dieses Kind, was zur Welt kommt, wenn ich schwanger werde und ein Kind zur Welt bringe, dann soll es Jahwe, dann soll es Gott geweiht sein. Und dann lesen wir zwei Kapitel weiter Folgendes. Der junge Samuel diente Jahwe unter Aufsicht des Priesters Eli. Stellt euch das vor. Sie hat so eine Abfuhr bekommen von Eli. Was ist da für eine Reise dazwischen? Was sind da für Entscheidungen dazwischen? Was ist da für ein Heilungsprozess dazwischen? Dass ausgerechnet dort, wo sie diese Abfuhr bekommen hat von Eli, du bist besoffen, raus hier, dort bringt sie ihr Kind hin, um dort geschult zu werden, um dort Priester zu werden. Also sie hat ein festes Bündnis mit Jahwe und sie vertraut Gott viel mehr, als sie seinem Bodenpersonal vertraut. Und ich würde mal versuchen, wie kann man das beschreiben, was hier Hannah lebt? Wir würden es heute so ausdrücken. Hannah hatte eine Reich Gottes Perspektive. Ihr Blick, ihre Einstellung, ihre Haltung war größer als das, was sie hier gesehen hat. Sie hat über diese eine Person hinausgeblickt. Und sie hat gesehen, hey, Gott steht über allem. Gott ist der Herrscher. Gott ist größer. Das korrespondiert mit den letzten Predigten, nämlich, dass kein Mensch oder keine Macht dich jeweils aus dem Willen Gottes herausbringen kann. Gott hat dein Schicksal in der Hand. Und das muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Egal was ist, Gott hat unser Schicksal in der Hand. Egal unter welchem Regime wir sind, egal wie die politische Situation ist, egal wie die wirtschaftliche Situation ist, Gott hat dein Schicksal in der Hand. Und auf dieser Grundlage und auf dieser Basis schafft sie es, dass sie ihren Sohn genau dorthin bringt, wo er unter Eli dient und wo er unter Eli zum Priester ausgebildet wird. Und ich sage hier nichts Neues, sondern einfach nur, lass Gott für dich streiten, lass Gott für dich kämpfen. Ich weiß nicht, warum Gott manche Situationen zulässt, aber Gott wird für dich kämpfen. Und vielleicht merkst du das hier, ich bin an verschiedenen Stellen einfach verletzt und bin getroffen, trage Wunden mit mir herum von anderen Menschen, von Situationen, vielleicht von Gemeinden, vielleicht von Leitern, vielleicht von Familie oder wie auch immer. Lass Gott für dich kämpfen, lass ihn für dich streiten. Denn das eine weiß ich, Gott wird sich immer für sein Volk einsetzen. Und auch diese Phase, die wir hier sehen, in 1. Samuel 3, das war ja nur eine Momentaufnahme, die Situation im Tempeldienst, am Heiligtum, wo man sagen kann, hey, wenn schon am Heiligtum die Zustände so katastrophal sein müssen, wo soll das noch hinführen? Dort kann man sagen, hey, Gott hat es in der Hand, sein Heilsplan, seine Heilsgeschichte geht weiter. Denn unter Eli wird ein Samuel-Priester, der Gottes Volk weiterführt, der schließlich einen König beruft, einen König einsetzt, der Saul salbt, damit er König wird. Gott kümmert sich um sein Volk, Gott kümmert sich um seine Herde, um seine Schafe. Wir sehen das bei Jesus, er lässt die 99 stehen und läuft dem einen hinterher. Er lässt die 99 stehen und läuft dem einen verlorenen Schaf hinterher. Es gibt so einen Moment in den Evangelien, im Neuen Testament, wo die Jünger Jesu die Luft anhalten. Sie beschäftigen sich damit, was ist denn Reich Gottes, wie geht denn das, wie funktioniert denn das? Wann ist man denn groß im Reich Gottes? Wann gilt man denn etwas im Reich Gottes? Und dort bringt Jesus einen Vergleich rein und sagt ihnen etwas, was sie unglaublich herausfordert. Nämlich, da rief Jesus ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Reich kommen, in den der Himmel regiert, das Reich Gottes. Darum ist einer, der es auf sich nimmt, vor den Menschen so gering dazustehen wie dieses Kind, der Größte in diesem Reich. Und wer einem einzigen solchen Menschen aufgrund meines Namens aufnimmt, der nimmt mich auf. So schön, so gut. Anschließend nimmt Jesus ein Kind und spricht folgende Worte. Wer aber einen von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen würde. Wehe der Welt wegen all der Dinge, die durch die Menschen zu Fall kommen. Es ist zwar unausweichlich, dass solche Dinge geschehen, doch wehe dem Menschen, der daran schuld ist. Wow. Das ist ein krasser Text und ich habe relativ wenig Predigten bisher über diesen Text gehört, weil Jesus hier so sehr, sehr, sehr super deutlich wird. Und die Frage ist, für mich schnürt der Text irgendwie ein. So, was mache ich denn damit? Aber keine Panik, Gott hat dich in seiner Hand. Dein Leben ist in Gottes Hand. Und er wird mit diesen Leuten fertig die andere zum Straucheln bringen, die andere verführen, die andere verunsichern, die andere kaputt machen. Ein David wurde unter Saul zum König. Ein David folgte auf Saul. Saul wollte das nicht. Saul wollte ihn daran hindern, um alles in der Welt. Aber David war der Gesalbte, der König wurde. Genauso bei Samuel. Eli ist schließlich an seiner eigenen Familie und an seinem eigenen Leben gescheitert. Samuel ist derjenige, der Priester geworden ist. Kein Mensch oder keine Macht kann dich aus dem Willen Gottes bringen. Und ich möchte denjenigen sagen, die Verantwortung für andere haben, egal ob du das als Vater, Mutter, Elternteil bist, egal ob du das im Beruf bist, egal ob du dich um Menschen um dich herum kümmerst, sei ein guter Leiter, kümmere dich gut um die dir Anvertrauten. Kümmert euch um eure Schäfchen, Schafe oder wie auch immer ihr sie bezeichnet. Wenn du anderen Glauben anleitest, kümmere dich gut um sie. Errege keinen Anstoß. Das ist das, was Jesus hier damit ausdrücken will. Lass niemand wegen dir offendet sein, so gut es, so weit es in deiner Hand liegt. Hüte deine Zunge, achte auf dein Verhalten. Und dann kommen noch die Verse 8 und 9 hier. Wenn also deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführt, und ich habe ja gesagt, Jesus ist sehr, sehr drastisch in diesem Abschnitt hier, dann hack ihn ab und wirf ihn weg. Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als mit beiden Händen und mit beiden Füßen in die Hölle zu kommen, in das ewige Feuer. Und wenn es dein Auge ist, das dich verführt, so reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, Du gehst einäugig in das Leben ein, als dass du beide Augen behältst und in das Feuer der Hölle geworfen wirst. Jesus ist ja super drastisch und er sagt, wie ernst es ihm ist, wenn Leute verführt werden. Er sagt, wie hart die Agenda des Teufels ist, Menschen zu verführen. Und er sagt, der Teufel wird alle Instrumente auffahren, er wird alles benutzen, um dich irgendwie von Gott abzubringen, um dich zu verunsichern, um dich zum Zweifeln bringen. Sogar deine eigenen Hände, deine eigenen Augen, deine eigenen Füße. Du hast immer, wenn du Jesus nachfolgst, hast du immer einen Feind. Sorry, das ist eine schlechte Nachricht. Eigentlich bin ich gern für die positive, für die gute Nachricht. Aber wenn du Jesus nachfolgst, hast du immer einen Feind. Aber wisst ihr was? Nicht nur dann. Denn der Teufel ist nicht so, dass er sagt, wenn du Jesus nicht nachfolgst, dann bin ich dein Freund. Der Teufel hat alle Menschen zu feinden. Er will alle Menschen kaputt machen. Und genau. Es geht ganz schnell, dass man sich angegriffen fühlt, dass man von Menschen sich verletzt fühlt. Ich selbst habe es auch erlebt, auch im gemeindlichen Kontext. Es gab in meiner Vita Leute, die meinten, Gottes Willen für mein Leben zu kennen. Die genau wussten, das ist Gottes Wille und das, was du jetzt machst, ist nicht Gottes Wille. Oder das, was den Weg, den du einschlägst, ist nicht Gottes Wille. Ich wusste, ich habe gebetet und ich habe gefastet und hatte auf Gott gehört. Und dann kommt jemand so vorbei und aus der Hüfte heraus wirft er das in den Raum, eine Person, die ich eigentlich vertraue, die ich 10 Jahre oder 15, 20 Jahre lang geachtet habe. Und dann kommt sowas. Und hinterher, als ich die Entscheidung getroffen habe, kommt ein Schweigen. Ich habe mich im Stich gelassen gefühlt. Aber gleichzeitig merke ich hier, es ist aus solchen Situationen Neues entstanden. Es ist Segen entstanden, indem ich Situationen losgelassen habe, indem ich Menschen losgelassen habe. Ich habe viel Frust erlebt, auch im gemeindlichen Kontext. Habe es erlebt, wenn Gemeinden nicht funktionieren. Habe es erlebt, wenn Tradition das Allerwichtigste in der Gemeinde ist. Wenn eine Gemeinde von Angst beherrscht wird, von Angst vor Fehlern, etwas falsch zu machen, aber auch Angst vor Personen, Angst vor einer vermeintlichen Gemeindeader oder fragwürdige Führung. Und das alles hat mich ins Zweifeln gebracht, auch über Gemeinde, so nach dem Motto, kann das denn überhaupt funktionieren? Und ich stand schon an dem Punkt zu sagen, nee, Gemeinde, das ist nichts. Der Dienst in der Gemeinde, den ich jetzt als Pastor ausübe, nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Das funktioniert doch nicht. Gemeinde ist so gekränkt. Gemeinde ist so an manchen Stellen so ein Kampfplatz, an dem Kämpfe ausgetragen werden, die eigentlich bei Menschen im Herzen sind. Menschen tragen so ihre tiefen Verletzungen und ihre Unsicherheit und ihre Schwierigkeiten in Gemeinde rein. Das kann doch nicht sein. Warum? Das ist doch nicht der Platz. Und mein Weg ist tatsächlich gewesen, ich musste Dinge loslassen. Musste Menschen loslassen, musste Verletzungen loslassen, musste mich lossagen davon und gleichzeitig Gottes Führung folgen, um eingepflanzt zu werden. Denn die Reaktion ist ganz schnell, wenn ich merke, hey, hier passieren Verletzungen, dann schwimme ich nur noch so ein bisschen an der Oberfläche. Bin mal hier und bin mal da, denn alles, was irgendwie tief geht, alles, wo ich mich Menschen aussetze über einen längeren Zeitraum, hat das Potenzial, mich zu verletzen. Und deshalb ist es dem Teufel natürlich ein Anliegen, dich busy beschäftigt und an der Oberfläche zu halten. Weil er sagt, okay, wenn du dich wirklich auf das Tiefe einlässt, bei aller Tendenz, bei allen Möglichkeiten verletzt zu werden, ist es dort, wo du wächst. Und das will er verhindern. Und ich habe mich angefeindet gefühlt, nicht unbedingt auf Dinge, die mir Menschen direkt angetan haben, sondern auch wegen der Art und Weise, wie ich an manchen Stellen Gemeinde und Menschen im Umgang miteinander wahrnahm. Ich würde sogar sagen, dass ich mich da innerlich in so einer Krise befunden habe und gemerkt habe, hey, hier muss was anderes passieren. Und ehrlich gesagt habe ich mich dort auch besonders an den Punkten, wo mir Leute gesagt haben, hey, das ist Gottes Wille für dich und das nicht, und dann kam kein Wort mehr, habe ich mich im Stich gelassen gefühlt, alleingelassen gefühlt und wusste, hey, das Gemeinde muss mehr sein. Und wichtig ist für mich, die höchste Berufung Gottes ist nicht, dass du einfach in eine Gemeinde gehst, dass du sie besuchst, sondern die Berufung Gottes ist immer, dass du Jesus nachfolgst. Das ist die erste Berufung, Jesus nachzufolgen. Das ist die höchste Berufung. Gottes höchste Berufung ist, dass du in das Bild von Jesus umgestaltet wirst. Und dieses Umgestaltetwerden geschieht aber nicht, indem ich mich zurückhalte, an die Oberfläche gehe und hier ein bisschen schwimme und da ein bisschen schwimme. Um in der Tiefe umgestaltet zu werden, braucht es Gottes Wort, dem ich mich aussetze, und braucht es andere Menschen, braucht es eine Gemeinschaft, der ich mich aussetze. Die Berufung ist nicht, in die Kirche zu gehen, sondern Kirche oder Gemeinde zu sein. Davon zu leben, da drin zu leben. Ich bin jetzt 15 Jahre gegründet, gerootet, verankert in der Gemeinde. Es hat in Mavuno angefangen, in Kenia. Dort kamen wir 2007 hin. Und seit 2007 sind wir in dieser einen Gemeindebewegung, dieser einen Gemeinde und sind dann hier hergekommen und haben hier die Gemeinde umgestaltet mit vielen anderen, damit Menschen gegründet, verwurzelt sein können. Und ich habe damals die bewusste Entscheidung getroffen, auch in meinem Verwundetsein, in meinem Aufgestacheltsein, in meiner Enttäuschung über Gemeinde. Nein, ich will mich darauf einlassen, gegründet zu sein. Manchmal, an manchen Stellen sogar gegen Gedanken, die in mir aufgekommen sind, gegen Verletzungen. Und das ist der zweite Punkt neben dieser Reich-Gottes-Perspektive. Bete also in der Reich-Gottes-Perspektive, damit du weiter blickst als in die Situation. Der zweite Punkt, den ich sagen will, ist, sei eingepflanzt, lass dich einpflanzen. Ich möchte einen Psalm lesen, Psalm 92. Da heißt es in den letzten Versen des Psalms: Der Gerechte gedeiht wie eine Palme, schießt auf wie die Zeder auf dem Libanon. Eingepflanzt in Jahwes Haus, in Gottes Vorhöfen, sprossen sie auf. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind voller Saft und Kraft, um zu berichten, dass Jahwe gerecht ist. Er ist mein Fels, an dem es nichts Unrechtes gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen zur Gemeinde gehen, zum Gottesdienst kommen oder dem eingepflanzt sein. Und Gott ruft uns auf, in sein Haus eingepflanzt zu sein, in Christus verwurzelt zu sein und als Teil der Gemeinde zu gedeihen. Also es ist nicht dasselbe, zum Gottesdienst zu kommen, in der Gemeinde zu gehen und eingepflanzt zu sein. Dasein ist nicht dasselbe wie eingepflanzt sein. Wenn wir zum Beispiel sonntags morgen aufwachen und überlegen, könnte ich heute zum Gottesdienst gehen oder würde ich heute zum Gottesdienst gehen oder nicht? Das ist kein Eingepflanztsein. So nach dem Motto, ja, es war eine volle Woche, es ist viel passiert und wir sind busy und dann noch, ich habe noch ein Spiel, was ich mir angucken möchte oder wie auch immer. Oder wir könnten brunchen gehen oder was. Das ist kein Eingepflanztsein. Das ist an der Oberfläche schwimmen. Und wenn du geistlich wachsen willst, so wirst du geistlich nicht wachsen. Wenn du Jesus näher kommen willst, wenn du möchtest, dass dein Leben im Alter Früchte trägt, voller Saft und Kraft steht, dann musst du anders handeln. Dann darf es keine Frage für dich sein, zu sagen, ja, gehe ich zum Gottesdienst. Nichts gegen Platz sein, ne? Nichts gegen, also ich stelle hier kein Gesetz auf oder irgendetwas, sondern ich stelle eine Entscheidung auf und sage, hey, du kannst dich entscheiden, geistig zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden oder zu sagen, ich lebe mein bequemes, mein Leben für mich. Als Gemeinde, das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia, das sind die Herausgerufenen, die Berufenen, zu etwas Berufenen. Eck heißt heraus, Teil 1, Teil 2, Kaleo, berufen, die Herausgerufenen. Wir sind gerufen, um uns bei Gott, vor Gott zu versammeln, ihn anzubeten, gemeinsam sein Wort zu hören und uns für ihn gemeinsam einzusetzen. Das heißt, Gemeinde existiert nicht für mich, dass sie mir etwas bringt. Ich komme nicht mit einer Konsumentenmentalität in den Gottesdienst, so wie ich shoppen gehe, so wie ich mir in ein Restaurant gehe und das Essen bewerte, sondern ich bin Teil davon, ich gehöre dazu, ich gehöre zu dem Markt. Das ist mein Markt, das ist mein Restaurant. Vielleicht hilft das, um das umzudrehen. Gemeinde ist nicht ein Ziel oder eine Destination bei einem Navi, die ich ab und zu mal eingebe und sage, okay, führe mich dort und dorthin und dann führt mich mein Navi oder Google Maps zu einer Gemeinde. Gemeinde ist mehr, Gemeinde ist der Ort, wo ich bin, wo ich sein kann. Ich glaube nicht, dass es dem Teufel etwas ausmacht, dass er groß gekränkt ist, wenn du zum Gottesdienst kommst oder einfach nur hingehst. Er will, dass du offendet, dass du beleidigt wirst, dass du dich gekränkt fühlst, verletzt fühlst und dem Ganzen den Rücken wendest. Und er will, dass du isoliert wirst. Oder wenn du in Isolation bist, dass du isoliert bleibst. Er will dich in dieser Bubble halten, denn dann bist du für ihn angreifbar. Dann bist du für ihn ein leichtes Opfer. Dann kann er mit dir machen, was er gerne möchte. Dieses Eingepflanztsein kommt aus der Biologie, aus der Botanik, aus diesen Bäumen. Es gibt riesige Bäume. Der größte Baum der Welt ist dieser Küstenmammutbaum, der in Kalifornien lebt. Und der Baum kann über 100 Meter hoch werden. Also Mammutbäume, Küstenmammutbaum ist die höchste Gattung davon, kann über 100 Meter hoch werden. Und er hat Wurzeln, die sind nicht 100 Meter tief, sondern die sind lediglich so 3 bis 4 Meter tief. Aber er gewinnt seine Stabilität dadurch, dass er sich mit anderen Küstenmammutbäumen verzweigt, dass die Wurzeln ein Geflecht bilden. Und so kann so eine Wurzel von einem Baum so locker einen Durchmesser von 15 Meter haben. Das ist ungefähr so wie die Kapelle von vorne bis hinten. Und dadurch, durch dieses Verwobensein, durch dieses Miteinander verwurzelt sein und sich gegenseitig im Boden halten, gewinnt der Baum diese Stärke. Mein Gebet ist, dass du so eine Familie hast, die dir diese Stärke verleiht, diese Standhaftigkeit verleiht, diese Kraft verleiht, die dich standhaft macht und dich nicht aus der Bahn werfen lässt, durch Wind und alles Mögliche. Die Libanon-Zeder, von der hier in dem Psalm gesprochen wird, ist ein Baum, der ist so 30 bis 50 Meter hoch und kann bis zu 1000 Jahre alt werden. Wer in Deutschland mal eine sehen möchte, wenn er nicht aus dem Libanon möchte, die größte in Deutschland, habe ich schon gesehen, die steht in Bad Homburg vor der Höhe im Schlosspark. Dort ist die größte Libanon-Zeder in Deutschland. Ich glaube, 6 Meter Umfang oder keine Ahnung, wie groß der ist. Aber es ist ein immer grüner Baum. Der bringt permanent Frucht, die es dauert, bis die Früchte reif sind. Und selbst wenn die Früchte an dem Baum sind, dauert es ein Jahr lang, bis die Früchte reif sind. Aber er bringt permanent Frucht, ist ein immer grüner Baum. Jeden Monat, jedes Jahr, es sind immer Früchte vorhanden. Die sind nicht immer sofort fertig, so wie wir uns das wünschen, immer ernten. Das ist nicht der Fall. Man sieht sie aber. Die Früchte sind da. Und mein Wunsch, mein Gebet für dich ist, dass du in deinem Leben erlebst, etwas wie so eine Libanon-Zeder, die permanent Frucht bringt. Wo man aber nicht den Eindruck hat, der Baum, der hat mal eine Phase, dann ist er ausgepowert, dann gibt es nichts mehr, sondern die Früchte sind da, sie reifen langsam. Sie kommen zur Entfaltung, sie werden größer. Aber durch Offense, wenn wir uns angegriffen fühlen, sind wir häufig in einem einfach nur Überlebensmodus, in einem Survival-Mode, wo wir nicht Früchte bringen sollen, wo wir einfach nur gerade so durchkommen wollen. Und das ist aber nicht Gottes Plan oder seine Berufung für dich. Er will mehr für dich, als dass du einfach nur so durchs Leben durchkommst und dass du einfach nur so überlebst. Er will, dass du aufblühst. Und dafür braucht es eben diese Heilung. Dafür braucht es dieses zur Ruhe kommen. Und damit du dieses Grundlegende erfährst, damit es möglich ist, braucht es dieses eine Merkmal, über das wir hier gesprochen haben, nämlich dieses Eingepflanztsein. Eingepflanzt im Haus Gottes. Das ist mehr als zu überlegen, ist Benzin zu teuer oder bin ich ausgeschlafen. Sondern Eingepflanztsein ist, da gehöre ich hin, da bin ich einfach. Da bin ich drin, da bin ich verwurzelt. Und das geschieht. Sich verwurzeln heißt nicht nur in Gemeinde verwurzeln, sondern in Gott verwurzeln. Durch die Zeit mit Gott, durch das Bibellesen, durch Meditation, durch Nachdenken, durch Helfen, einfach durch das Commitment, ich möchte Gott wachsen, ich möchte Gott ähnlicher werden, ich möchte wachsen. Jetzt nochmal auf einen Blick, die beiden Punkte zum Abschluss der Predigt. Bete um eine Reich-Gottes-Perspektive. Das könnte auf der nächsten Folie stehen, zumindest hatte ich es so geplant, dass es drauf steht. Bete um die Reich-Gottes-Perspektive, müsste auf der nächsten Folie drauf stehen. Und wie wir es vorhin als zweites gesagt haben, dieses Eingepflanztsein. Kein Mensch oder keine Macht kann dich jemals aus Gottes Willen herausbringen. Nur Gott hat dein Schicksal in der Hand. Lass diese Sachen, lass Offense los. Nein, es ist eine andere Folie. Möglicherweise ist die nicht drin. Diese beiden Sachen, bete um eine Reich-Gottes-Perspektive. Das ist dieser eine Punkt. Es kann sein, dass du merkst, hey, Gott führt mich. Gott führt mich woanders hin. Gott führt mich in eine andere Gemeinde oder wie auch immer. Das ist alles möglich. Aber dann geh dort nicht unter den Radar und werde nicht zu einem Kirchenbankanwärmer, sondern werde jemand, der eingepflanzt ist. Und ich sage das immer, jemand, der von einer anderen Gemeinde kommt, manchmal bin ich dort nicht so super einladend, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn jemand aus einer Gemeinde weggeht und eine andere Gemeinde kommt. Und da bin ich auf den ersten Blick erstmal so, erstmal gucken, warum, was alles mitkommt. Denn es kommt, die Person uns kommt noch mehr mit. Und an der Stelle weiß ich, dass da was zurückgelassen wurde. Wenn du also in eine Gemeinde wechselst, dann geh zu deiner Gemeindeleitung, bitte sie um deinen Segen. Wenn noch irgendwas da ist, dann sprich nochmal drüber und sag, hey, aus dem und dem Grund funktioniert das nicht, kommen wir nicht zueinander. Bitte sprich deinen Segen, sprech euren Segen aus und dann passt der Laden. Manche frage ich auch direkt, wenn sie aus einer anderen Gemeinde kommen, seid ihr im Segen auseinandergegangen oder haben Leute für dich gebetet? Passt das? Und wenn du in eine neue Gemeinde kommst, dann schwimm nicht einfach nur an der Oberfläche, sondern tauche ein, verwurzele dich, damit du wachsen kannst. Wenn du ein Zuhause, einen Blumentopf oder wie auch immer hast, wenn du den immer wieder rausziehst aus dem, Pflanzgefäß und wieder reinpackst und wieder rausziehst und wieder reinpackst und das einmal im Monat machst, das Ding kann doch nicht wachsen. Das wird nie gedeihen. Das ist einfach nur Stress für die Pflanze. Eine Pflanze muss verwurzelt sein. Eine Pflanze braucht im Idealfall Ruhe, einen geeigneten Standort, ordentlich Nährstoffe, aber nicht so viel Bewegung. Manche Bäume, wenn die gepflanzt werden, die werden erstmal befestigt, damit der Wind sie nicht hin und her bewegen kann. Nicht, weil der Baum das nicht ab kann, sondern weil die Wurzeln noch nicht fest sind. Und erst wenn die Wurzeln fest sind, kann dieser Dreibein, den man am Straßenrand bei manchen Straßenbäumen sieht, wieder weg. Der ist nicht da, damit du nicht mit dem Fahrrad dagegen fährst oder mit dem Auto, sondern der ist von dem Baum, dass der im Wind nicht geneigt wird und die frischen Wurzeln abreißen. Solche Wurzeln brauchst du. Am Anfang sind sie noch dünn. Und manchmal hast du den Eindruck, hey, da zupft es und zieht es manchmal, aber die sollen ausgebildet werden. Die sollen fest werden. Also, lass dich einpflanzen. Sei Teil der Gemeinde. Und es gibt viele Möglichkeiten, wo man hier eingepflanzt sein kann in Mavuno. Wenn du sagst, ich möchte gepflanzt sein, ich möchte näher reinkommen, Life Groups ist ein wunderbarer Weg. Wenn du sagst, ich möchte gerne noch mehr lernen über Gemeinde, Route ist ein richtig guter Weg, um Gemeinde auch theologisch kennenzulernen. Wie tickt die Gemeinde, wie denkt sie, wie glaubt sie? Da ist Route ein super Weg dafür. Also, es gibt viele Möglichkeiten, um eingepflanzt zu werden.